Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Jupa-Podcast. Ich hoffe, euch hat die erste Folge schon gut gefallen. Und wie gesagt, das hatten wir ja schon in der ersten Folge gesagt, wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, könnt ihr uns das gerne irgendwie schreiben, auf Instagram zum Beispiel. Einfach jupa-wurzner-land. Und heute haben wir eine besondere Folge. Also erstmal, Konrad, du bist auch wieder dabei.
Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid.
Ja, ich bin der Yannick. Und also wir haben uns schon in der ersten Folge vorgestellt, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Der Moritz ist heute nicht dabei, aber wir haben einen anderen Dritten im Bunde, nämlich den Marco. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
Mein Name ist Marco Stegemann. Ich arbeite hier in Bennewitz für den Landschaftspflegeverband Stadt-Umland, LPV Leipzig-Grün heißt der. Und wir arbeiten viel mit Landwirten zusammen, mit kommunalen Mitarbeitern, mit Stadtverwaltung und planen mit denen gemeinsam verschiedene Projekte, die sich alle irgendwie so im Rahmen Umweltschutz, Naturschutz, regionale Wertschöpfung befassen, sind hier im Landkreis Leipzig unterwegs. Unsere Geschäftsstelle ist hier in Bennewitz. Wir haben noch ein Büro in Leipzig. Und was wir genau machen oder warum ich hier bin, das werden wir ja vielleicht noch im Laufe der Folge rausarbeiten.
Genau, der Grund oder der Titel unserer Folge lässt ja schon ein bisschen erahnen, dass es heute um die Natur geht, beziehungsweise um Biodiversität. Konrad, willst du vielleicht kurz sagen, warum wir uns gerade damit beschäftigen?
Ja, wir beschäftigen uns im Moment gerade damit, weil wir dieses Jahr ein Projekt in Bennewitz machen. Wir wollen die Biodiversität fördern, indem wir eine Blühwiese anlegen mit Bäumen, Blühstreifen und Insektenmittel, also alles, was so dazugehört.
Genau, und da sind wir gerade schon ziemlich weit fortgeschritten in der Planung und wollen das Anfang Oktober dann groß anlegen zusammen mit Jugendlichen. Und da werdet ihr aber auf jeden Fall auf Instagram demnächst noch weitere Infos erfahren, wann, wie, wo, wie ihr uns helfen könnt. Genau, aber das ist quasi der Anlass für unsere Folge heute. Und wir wollen über Biodiversität reden. Warum ist es denn überhaupt wichtig? Marco, kannst du da vielleicht kurz mal so allgemein sagen, warum ist Biodiversität relevant? Warum sollte man sich damit irgendwie beschäftigen?
Ja, na gut, das müssen wir uns zwangsläufig alle damit beschäftigen. Vielleicht rein zur quasi groben Definition ist ja Biodiversität quasi ein anderes Wort. Vielleicht für die Allgemeinheit so der Artenvielfalt, der Vielfalt an Lebensräumen, an Ökosystemen. Und das betrifft sozusagen, oder sagen wir mal, das betrifft sozusagen die Menschheit generell global, aber natürlich auch uns hier regional und natürlich auch jede Art, die irgendwo einen Lebensraum hat. Und die wiederum stehen ja alle irgendwie miteinander in Verbindung in ihrem Ökosystem, in ihren Habitaten. Und insofern ist es natürlich auch für uns, sagen wir mal, in der Welt, in der wir uns bewegen, auch eine Verantwortung für die Arten irgendwie zu sorgen, die uns umgeben. Und letztlich irgendwie sind wir ein Teil davon. Wir leben quasi hier in derselben Fläche wie viele andere Arten. Und man wird sich immer fragen, was hat jetzt eine Mücke für einen Sinn oder so. Aber genau das ist es eben, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und wir erleben ja jetzt seit einiger Zeit, dass es da aufgrund vielfältiger Gründe einen Rückgang der Artenvielfalt gibt oder der Biodiversität. Und das hat natürlich letztlich auch Auswirkungen auf uns. Und insofern brechen wir das jetzt sozusagen wieder global runter auf die regionale Ebene, warum wir dann auch mit euch gemeinsam halt hier anfangen, jetzt eine Wiese anzulegen, was vielleicht erstmal ein bisschen schräg erscheint, aber letztlich irgendwie kriegt man da den Bezug auch zu der Biodiversität hin, weil die eben nicht nur global zu sehen ist, sondern eben auch, also selbst der Mensch in seinem Darm irgendwie hat dort irgendwie ein kleines Ökosystem, was auch Biodiversität ist.
Und was würde denn passieren, wenn wir es nicht schaffen, dieses Artensterben aufzuhalten und der Worst Case passiert sozusagen ein Massenaussterben?
Na, dann wären wir mit dran. Dann würden wir damit da dranhängen, aber das sehe ich nicht. Also das würde ich mal ausschließen. Es gibt sicherlich so katastrophistische Ansichten, dass wir irgendwie da auf Kipppunkt zusteuern, aber ich denke nicht, dass das passieren wird, denn im Gegensatz zu uns können die Arten sich eigentlich immer ganz gut anpassen. Das Leben findet seinen Weg frei nach Jurassic Park. Und das werde ich auch hier denken. Also man ist sicherlich irgendwie, sind wir jetzt an einer Stelle irgendwie, wo man schon sieht irgendwie, dass viele Arten verschwunden sind. Andersrum kennen wir natürlich aber auch relativ wenige Arten überhaupt erst. Also ich denke, das hält sich schon irgendwie noch in Grenzen.
Aber trotzdem hört man ja immer wieder was davon, von dem Artensterben. Wie könnte man das denn, wie könnte man die Situation denn irgendwie verbessern, dass weniger Arten gefährdet sind zum Beispiel? Es gibt ja auch eine rote Liste, dass weniger Arten irgendwie ja, vom Aussterben bedroht sind. Kann man da überhaupt was machen? Was denkst du?
Ja, sicher kann man was machen. Also man muss natürlich erstmal die Gründe ergründen sozusagen irgendwie, was ist eigentlich passiert oder wo sind die Gründe für den Artenschwund? Das hat sich natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, hat sich die Wissenschaft da auch mehr drauf gestürzt sozusagen. Also einige Sachen kann man sicherlich auch selbst bemerken irgendwie, dass weniger Singvögel unterwegs sind beispielsweise. Aber vielleicht eine Runde zurück oder einen Schritt zurück irgendwie. Die Gründe für den Artenrückgang, die sind vielleicht erstmal wichtig zu benennen, was da die da wären, halt in allererster Linie halt eine große Flächennutzung mit der Zerschneidung der Landschaft, insbesondere auch die Begradigung von Flüssen oder auch die Nährstoffbelastung. Das sind alles Dinge, die sich sozusagen in den letzten, vor allem sagen wir mal 100 Jahren vielleicht, aber auch seit der Industrialisierung extrem ausgeweitet haben. Die sind aber natürlich auch mit dem, sagen wir mal, mit der Entwicklung des Menschen hängt das natürlich auch zusammen. Das hat uns den Wohlstand gebracht und die Art des Lebens, wie wir so heute führen können sozusagen. Also das war sozusagen immer auch ein Stück notwendig, aber hat dazu geführt, dass natürlich immer weniger Flächen für die Arten zur Verfügung stehen, die vorher da gelebt haben, ne? Und auch sozusagen auch Räume zerschnitten werden. Und das ist natürlich eindeutig der Grund dafür, dass die Artenvielfalt dann irgendwann zurückgeht, ne?
Jetzt haben wir über Flächen vor allem auch gesprochen, oder hast du gerade angesprochen. So eine Wiese ist ja auch so ein klassischer Lebensraum oder so eine klassische Fläche, wo ja Natur zu finden ist, wo Arten leben, wo ja auch Biodiversität irgendwie eine große Rolle spielt. Was kann man denn, weil ich gerade die Frage gestellt habe, was man dafür tun kann, was kann man denn auf einer Wiese zum Beispiel für Biodiversität tun?
Ja, also vielleicht ist auch die Frage, warum sollte man das auf einer Wiese tun? Das ist vielleicht das, wo man am ehesten noch einen Zugriff hat, weil die großen Flächen, die Landwirte sind natürlich auch, stehen unter Druck sozusagen. Dort sind natürlich die größten Flächen, die verschwinden. Und das in doppelten Maße, weil dort natürlich neben ausgleichenden Ersatzmaßnahmen, wo die Flächen gebraucht werden, jetzt auch noch zum Beispiel Photovoltaikflächen auf den auf den Flächen steht sozusagen. Deswegen ist natürlich dort auch weiterhin ein Konflikt. Dort wird sich wahrscheinlich so schnell nichts ändern, aber wo wir was machen können, ist beispielsweise, und dann komme ich auf unser Projekt hier in Bennewitz, dass man beispielsweise die Grünflächen ganz einfach mal anders pflegt, als wir das die letzten Jahre gemacht hat. Und da ist ganz einfach eine Wiese eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass wenn man nichts macht oder relativ wenig macht, relativ viel passiert. Und das ist eigentlich auch der Weisheit letzter Schluss, dass eigentlich die Arten wieder zurückkommen, wenn wir aufhören, zu viel zu machen. Und das, die Wiese ist sozusagen ein klassisches Beispiel, wie wir es meinetwegen auch in den Gärten finden. Wenn man aufhört, jede Woche den Rasen zu mähen und dort auch mal ein paar Dreckecken lässt, dann entsteht dort ganz einfach Vielfalt und ein Lebensraum. Und das ist ganz einfach was, ich komme gleich zurück zu der Frage, was vielleicht wichtig ist, den Leuten zu zeigen, dass das, was im Herbst vergammelt auf einer Wiese steht, ist ein Lebensraum. Und das ist wichtig sozusagen, dass wir diese Vielfalt, die uns abhanden geht an Lebens- an Arten sozusagen, dass wir die an Lebensräumen erhalten. Und die Wiesen sind das, wenn wir hier durch die Parks gehen und durch die Städte laufen, ist das, oder durch die Dörfer und Gemeinden gehen, ist das sozusagen, was am einfachsten zu regeln wäre. Ne? Dass man sagt, lieber Bürgermeister, lieber Bauhof, hört auf damit. Wir lassen sozusagen, wir mähen nur noch zweimal im Jahr meinetwegen, pflanzen noch ein paar Bäume hin und machen noch ein paar andere Lebensräume mit dazu. Aber das kann man machen und die Wiese sozusagen ist dadurch vielleicht auch die beste Möglichkeit, da aktiv zu werden. Aber ein großes Problem ist, und da seid ihr sicherlich jetzt gerade dabei, man muss die Leute mitnehmen, weil die Leute sind meistens nicht in der Lage zu verstehen, warum ist der glatt gemähte Rasen jetzt auf einmal weg und warum sieht das so unordentlich aus?
Das ist selbstverständlich ein Problem. Aber warum sind Wiesen denn überhaupt so besonders wichtig für die Biodiversität? Wie lässt man die nicht eigentlich einfach so?
Naja, gut, also das ist sicherlich irgendwo, also, oder mal wieder einen Schritt zurück. Wiesen sind eigentlich kein natürliches Produkt. Die Wiesen sind eigentlich durch den Menschen entstanden. Ich will da gar nicht so weit ausholen. Aber letztlich, nach der letzten Eiszeit gab es die Wiesen und die wurden dann beweidet. Und das sozusagen ist das, was uns fehlt. Die Wiesen sozusagen sind ein künstliches Produkt. Seitdem nicht mehr beweidet wird, muss man die Wiesen mähen. Und würde man die Wiesen nicht mähen, dann würde das binnen kürzester Zeit würde das verbuschen, da würden Sträucher stehen, da würde Bäume stehen, da würde ein Wald draus wachsen. Also alles das, was wir als Wiesen bezeichnen, müssen wir mähen. Und das machen wir die ganze Zeit. Und irgendwann hat sich, warum auch immer, das eingespielt, dass wir das, was weiß ich, irgendwie einmal die Woche machen. Ne? Weil es halt schön aussieht, weil es einfach ist, weil es den Leuten gefällt, keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen. Aber das ist das sozusagen, was man in den Kleingärten sieht, was man in den Parks sieht, was man fast überall sieht. Und das sozusagen aufzubrechen, das ist sozusagen die eine Wichtigkeit. Die Wiese an sich ist ja jetzt nicht sozusagen das Biotop, worum es jetzt geht. Aber das ist das, wo wir was machen können. Deswegen ist es wichtig. Und die Wiese ist sozusagen gestaffelt, sagen wir mal, irgendwie vom Boden irgendwie bis zum Übergang zu irgendwelchen Bäumen natürlich ganz einfach auch ein Stockwerk voller Leben. Und dort gibt es halt von Bodenorganismen, Mikroorganismen im Halm, in den Blättern, in den Blüten Lebensraum und Nahrung für allerlei Insekten. Und das ist das Problem, was ich vorhin gerade schon sagte. Auch im Winter und auch im Herbst müssen dort Pflanzenreste stehen oder so. Weil es gibt sozusagen in den Zyklen, der Entwicklungszyklen der Insekten, das ist nicht nur im Herbst oder nur im Sommer, sondern das ist das ganze Jahr über. Und das ist die Wichtigkeit der Wiesen. Und von diesen Insekten hängen natürlich wieder andere Tiere ab. Da kommen Vögel und Reptilien, Amphibien, keine Ahnung, wo die sozusagen wieder das als Nahrung sehen und so entwickelt sich sozusagen daraus wieder ein Netzwerk und ein Kreislauf.
Ja, das hast du, glaube ich, schon sehr schön gesagt und auch so ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen, was das überhaupt dann so grundsätzlich bedeutet für die Arten, für die Tiere, für die Pflanzen. Aber du hast ja auch schon so einen Hauptkritikpunkt angesprochen, dass viele das nicht so richtig oder viele Leute das nicht so richtig verstehen, warum dann die Wiese auf einmal nicht mehr so eine schöne, grüne, glatte Fläche ist. Was kann man denen entgegnen? Was ist denn zum Beispiel der Mehrwert jetzt für die Anwohnerin von so einem Rasenstück, was dann nicht mehr nur Rasen ist?
Das ist eine gute Frage. Das müsste man wahrscheinlich mal die Leute fragen, weil das wäre jetzt meine erste Antwort gewesen, dass das natürlich auch eine Art Freizeitnaherholungswert hat, vielleicht für uns irgendwie, wenn wir aus dem Fenster gucken, zumindest wäre das für mich so. Ist es schon ein Unterschied, ob man irgendwie auf eine wildkräuterbewachsene Blumenwiese guckt oder ob man da irgendwie auf einen 3 cm langen englischen Rasen guckt? Das kann ich dir so nicht erklären, aber es hat sich irgendwie ein ästhetisches Bild verfestigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo man sagt, das ist schön. Mhm. Also da kann man einfach nur dagegen arbeiten und kann sagen, wenn du das nicht schön findest, will ich dir einfach erklären, warum das vielleicht nicht schön ist, aber warum es wichtig ist. Und deswegen machen wir auch viel und mit euch auch gemeinsam Umweltbildung, um zu erklären, es geht vielleicht jetzt hier gar nicht um ästhetische Maßstäbe, sondern das ist wichtig. Und ich weiß nicht, wenn man irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute es schöner finden, vor so einer glatt gemähten Rasenfläche zu stehen, als vor so einer blühenden Wiesenfläche. Also da fehlt mir ein bisschen der Zugang dazu, zu erläutern, warum das Leuten nicht gefällt. Aber gut, auch damit muss man klarkommen. Wir können jetzt sozusagen nicht nur mit der Brechstange ran, sondern wir müssen sozusagen weiter irgendwie da arbeiten, müssen mit den Leuten reden. Wir brauchen Demonstrationsorte, so wie ihr jetzt einen anlegt, um zu erklären, warum ist das wichtig, warum ist das vielleicht auch schön. Und wenn dann dort eine Vielfalt an Schmetterlingen rumflattert, wenn es dann summt und kreucht und Vögel sind irgendwie, dann ist, weiß ich nicht. Und daneben hat man ein gemähtes Stück Rasen, wo nicht ist, ergibt sich das vielleicht dann irgendwie im nächsten Sommer und übernächsten Sommer und übernächsten Sommer, ganz allmählich und von alleine.
So, jetzt haben wir verstanden, warum es wichtig ist und warum wir es brauchen, warum wir es umsetzen sollen, aber wie kann man es denn umsetzen? Gibt es Schwierigkeiten? Gibt es irgendwelche Sachen, die man wissen sollte? Oder kann man das einfach bei sich zu Hause im Garten machen?
Das kann man grundsätzlich überall machen. Also da spielt ja der Faktor Zeit natürlich mit dem Garten. Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Neben den Wiesenflächen in den Gemeinden gibt es noch andere Orte, die eigentlich oder Flächen, die eigentlich auch so Orte der Biodiversität sind, wo man es gar nicht erwartet. Und das sind in allererster Linie jetzt derzeit unsere Stadtparks, die Friedhöfe, die Kleingartenanlagen. Und dort sozusagen sind die einzigen Flächen, wo man noch sozusagen auch verbundene Lebensräume hat, die aber natürlich, hat man ja gerade irgendwie zu Tode gepflegt werden. Und da muss man ran. Stichwort Garten. Da ist auch ein Umdenken allmählich im Gang. Die meisten Gärten, zumindest vor allem in der Großstadt, die sind Baumarktgärten. Ja. Die sind sozusagen auch alle irgendwie glatt gemäht. Und da muss man ran. Das würde schon helfen, einfach mal nicht zu mähen. Oder dass man halt, weiß ich nicht, aller ein paar Wochen nur mal mäht sozusagen. Man lässt ganz einfach mal was stehen, man lässt mal Steine stehen, man macht sozusagen das, was man abschneidet, das schmeißt man nicht weg und schreddert es, sondern macht daraus eine kleine Benjeshecke oder so. Also es ist einfach nur die Vielfalt, da muss man gar nicht viel können. Das kann jeder, das geht in jedem Garten und das geht, wenn man keinen Garten hat, beispielsweise auch zu Hause auf dem Balkon meinetwegen, dass man eben dort nicht irgendwie die Pelargonien aus dem Baumarkt hinbaut, sondern eben auch irgendwie Wildkräuterbeet anlegt oder so. Also es ist wirklich die Vielfalt, es geht gar nicht darum. Aber das ist dieser Widerspruch. Vieles ist sozusagen nach ästhetischen Maßstäben bislang gemacht worden und das muss man ein bisschen aufbrechen. Es gibt doch Projekte, ohne da jetzt zu weit zu gehen, irgendwie, wo man auch versucht, in Friedhöfen das umzusetzen. Ne? Man sagt, okay, dort in Anführungsstrichen stört es jetzt niemanden, aber dass man dort sozusagen, das muss ja nicht ständig gemäht werden. Ne? Und das ist aber, das ist sozusagen die Schwierigkeit. Man muss sozusagen einerseits die Fläche haben und den Willen und es gibt, du hast recht, ein paar Dinge, die muss man natürlich beachten. Wann wird eine Wiese gemäht? Warum wird die Wand gemäht sozusagen? Was macht man mit dem? Also das zum Beispiel irgendwie. Es ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man eine Wiese mäht, dass das Saatgut abtransportiert werden muss. Ansonsten hat man dort einfach einen Nährstoffüberschuss irgendwie und dann passiert das sozusagen, dass man wieder so eine fette Wiese bekommt. Eigentlich sind die Flächen mit der höchsten Biodiversität ganz arme oder nährstoffarme Flächen sozusagen und da muss man nachhelfen. So wie wir das jetzt gemeinsam machen, wo wir das ein bisschen nachhelfen müssen sozusagen und den Boden aushagern, so kann man das im Garten machen, indem man einfach sagt, ich setze mich jetzt mit einem Bier auf meiner Schaukel und gucke zu, statt irgendwie da blöd mit einem Rasenmäher rumzurennen. Also einfach mal die Finger weglassen, da ist weniger mehr.
Oder ein anderes Kaltgetränk eurer Wahl. Es okay. Muss nicht immer ein Bier sein. Genau, aber finde ich schon mal cool, so auch Tipps zu hören, was man einfach zu Hause machen oder vielleicht auch lassen sollte, um ja, die eigene Artenvielfalt in den eigenen Garten irgendwie fördern zu können. Jetzt hatten wir ja vorhin schon mal so ein bisschen so ein Szenario aufgebaut, ja, Arten sterben, was passiert, wenn. Du hast vorhin schon gesagt, dass du da nicht so dran glaubst, dass es jetzt quasi zur Apokalypse kommt. Also blickst du da optimistisch in die Zukunft oder denkst du, es sollte sich jetzt wirklich auch so gesamtgesellschaftlich da irgendwie was ändern oder denkst du, so aktuell wie die Entwicklung ist, reicht es eigentlich schon aus?
Naja, das sind ja ganz viele verschiedene Ebenen. Prinzipiell irgendwie sehe ich mich da auf der Ebene, an der ich was ändern kann, über die reden wir gerade. Und das sozusagen sehe ich schon irgendwie, dass wir mit den Dingen, die wir hier anstoßen, schon bestimmte Dinge ändern können. Im globalen Maßstab sind das natürlich Entwicklungen, wo man die stellenweise schon beängstigend sind. Und dennoch denke ich aber, dass auch das sich sozusagen aus der Natur heraus ändern kann und ändern wird sicherlich irgendwie. Aber ich habe, wie gesagt, ich sehe jetzt nicht das Szenario irgendwie, dass es gibt einen Knall und alle Arten sind weg. Das sehe ich jetzt nicht so nicht kommen. Aber ich sehe halt die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit der Anpassung. Und was du zum Beispiel gerade sagst, wir werden in Zukunft viele Veränderungen haben, zum Beispiel auch aufgrund Temperaturänderungen. Wir haben es jetzt gerade irgendwie, wir haben am Tag 50 Stunden Sonne und es ist 35 Grad. Es gibt doch jetzt beispielsweise Nachweise von Ölkäfern in Thüringen, die eine mediterrane Art sind. Also auch das sozusagen ist irgendwo eine Bereicherung, aber auch eine Gefahr, weil natürlich irgendwie dadurch die Biodiversität hier durch invasive Arten gestört wird sozusagen. Ne? Also das sind alles immer Faktoren, die mit reinspielen. Und ich denke, rein sozusagen innerhalb der Artenkombination wird sich immer ein Weg finden. Die Frage ist noch, wie wir damit umgehen, weil wir sind sozusagen diejenigen, die die größten Flächen beanspruchen und wir uns einen Lebensstandard entwickelt haben, der natürlich unmittelbar damit zusammenhängt. Und alles, was bedeutet, wir wollen sozusagen die Artenvielfalt fördern und das schnell würde bedeuten, wir müssen ganz schnell von diesem Lebensstandard weg. Und das sehe ich nicht, dass das kommen wird. Mhm. Das wäre zwar notwendig, aber selbst wenn wir das machen, gibt es 3/4 der Menschheit irgendwie, die sagen, wir wollen auch diesen Lebensstandard. Also das ist schwierig. Ne? Also ich sehe die Problematik und ich sehe auch gerade euch junge Leute, die da sicherlich irgendwie auch engagiert sind, was zu machen. Aber ich denke, wir müssen tatsächlich irgendwie anfangen, dass wir hier bei uns im kleinteiligen, in kleinen Projekten wirklich anfangen, was aufzubauen, als sozusagen jetzt versuchen, irgendwie die Welt zu retten.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, oder, Konrad? Möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, es gibt viele Sachen, die man noch sagen könnte, aber ich denke, dafür gibt es andere Folgen, ja, wo wir noch genug drüber reden können.
Genau. Und wir werden euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten, was unser Blühwiesenprojekt anbelangt. Geht ja jetzt so langsam in die heiße Phase. Und dann erstmal vielen, vielen Dank, Marco, dir für deine Einschätzung und für die ganzen Antworten, die du uns gegeben hast. Wir werden auf jeden Fall die Webseite in unserer Podcast-Beschreibung verlinken und dann vielleicht noch so ein paar extra Infos, wie ihr das schon von der ersten Folge kennt, wo ihr euch noch so ein paar andere Fakten dazu oder einfach finden könnt, wo ihr euch noch was einlesen könnt. Genau, das hat ja, glaube ich, bei der ersten Folge schon ganz gut funktioniert. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Ciao.